Hallo und willkommen zurück zum Business mit Pferd Podcast. Ich bin Gina, dein Business Coach für die Pferdebranche und heute habe ich jemanden zu Gast, dessen Stimme du bestimmt kennst. Er ist Moderator, Podcast-Host, Geschäftsführer und selbst auch Reiter. Während er sonst selbst Experten und Profis aus der Pferdewelt in seinen Interviews im WeHorse-Podcast zu Gast hat, wird er uns heute mal einen Blick hinter die Kulissen geben. Herzlich willkommen, Christian Kröver. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Gina, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Vielleicht erstmal zu dir, bevor wir zu WeHorse kommen. Stell dich doch vielleicht für die drei Leute, die dich nicht kennen, sage ich immer kurz vor und erzähl ein bisschen was über dich.
Ja, wie gesagt, Christian Kröver. Ich bin, wie sagt man so schön, wir sind ja hier in einem Business-Podcast, CEO and Co-Founder, also zu Deutsch Geschäftsführer und Co-Gründer von WeHorse.com, der Online-Reitschule. Und wir betreiben ein Online-Lernportal rund ums Reiten, produzieren Online-Kurse mit über 85 Trainern weltweit. Und ich selber komme auch aus der Pferdewelt, habe selber früher relativ hoch geritten, habe dann aber festgestellt, okay, das persönliche Talent ist doch nicht so ganz groß. Und dann habe ich irgendwann, als ich angefangen habe zu studieren, gesagt, okay, ich reite jetzt nicht mehr so viel aktiv, turniersportlich, was ich früher sehr, sehr aktiv gemacht habe. Also wirklich so diese Stories, 30 Turnierwochenenden, ganz Deutschland und so weiter.
Oh, krass.
Und aber das war so im Nachwuchsbereich, ne? Das
okay.
Schon nicht Jahre her. Ja, und wie gesagt, bin Geschäftsführer von WeHorse.com und wir sitzen in Hamburg, sind inzwischen knapp 20 Leute. Ich selber, wie gesagt, sehr eng verbunden mit der Pferdewelt, auch schon von Hause aus, bin quasi auf einem Hof groß geworden, immer mit Pferden, immer auch mit Veranstaltungen rund um Pferden oder Pferde. Und ja, bin aber auf der anderen Seite auch sehr Marketing- und Tech-affin und war früher eigentlich immer auf dem Weg Richtung Bankenwesen, habe dann aber so einen kleinen Schwenk gemacht und bin, wie gesagt, seit 2018 in Anführungsstrichen zurück in der Pferdewelt.
Was wissen denn die Leute nicht über dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist? Du hast mir ja vorher diese Frage schon einmal rübergeschickt. Da habe ich auch drüber nachgedacht, was wissen die Menschen nicht über mich? Viele denken, dass ich den ganzen Tag mit sehr vielen namhaften Experten spreche und nur am Telefon hänge. Das haben viele Menschen gedacht. Dabei liebe ich es eigentlich, so richtig in Dinge tief einzutauchen und ganz, ganz still an Dingen mal so einen Tag oder auch ein Wochenende richtig lange an so Dingen zu schrauben. Ganz ruhig. Ich bin auch so ein bisschen so ein Nerd, das glaubt man gar nicht. Viele denken immer, wie gesagt, ich bin ganz am Telefon. Das stimmt gar nicht. Ich bin manchmal ein bisschen nerdig.
Kann ja ganz gut sein. Wie war denn dein beruflicher Weg? Also jetzt als Geschäftsführer von WeHorse, ne, das ist ja schon was Schönes, was man sich gut und gerne auf die Fahne schreiben kann. Aber was hast du denn bis dahin gemacht und wie lief denn deine Entwicklung ab?
Ja, also nach dem Abi habe ich mich entschieden zu studieren. Bin damals mit ein bisschen Umwegen. Ich habe einmal in Holland angefangen zu studieren. Das habe ich relativ schnell abgebrochen in Maastricht. Bin ich in Frankfurt gelandet, habe in Frankfurt Finance and Accounting studiert, also sehr zahlenlastig. Frankfurt als Ort ist natürlich der deutsche Finanzplatz und war quasi so auf dieser Finance and Accounting Schiene. War damals auch noch im Pferdesport sehr aktiv war damals Studentenreiter, so diese ganzen Sachen. War parallel immer Moderator, also ich habe mit 19 angefangen auf Reitturnieren zu moderieren. Habe mit 20 mein erstes internationales Turnier moderiert, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Das war echt cool, das war in Gera. Und das hat quasi
in Gera, wo man so ist.
Gera ist eine Hochburg des Pferdesports zu Zeiten der ehemaligen DDR gewesen, denn in Gera war der Nationenpreis der Springreiter, aber auch zum Teil der Dressurreiter. Also das CSG der DDR war in Gera. Und Gera hat ist leider eine traurige Geschichte, das Stadion verfällt da ein bisschen. aber hat ein großes Reitstadion und eine große Historie im Pferdesport.
Ach witzig, das wusste ich gar nicht. Das ist ja gar nicht so weit weg von uns.
Ja, Gera ist, und es ist so, in Gera gab es immer das Gera Summer Meeting und ich war Praktikant bei einer großen deutschen Veranstaltungsagentur im Pferdebereich, die das organisiert hat. Die haben gesagt, der Geschäftsführer da hat gesagt, hör mal zu, Kröber, du bist doch auf ihn da, willst du da nicht mal ein bisschen moderieren? Und da bin ich sehr dankbar bis heute für, dass da diese Chance gab. Da habe ich mit 20 mein erstes internationales Turnier moderiert, als Stadionsprecher. Das war echt cool. Krass. War echt krass. Und auch eine richtig coole Chance damals. Ja, und das habe ich quasi immer so parallel während des Studiums gemacht. Dann habe ich quasi meinen Bachelor absolviert, habe ein bisschen auch so Veranstaltungen organisiert in Frankfurt, so Partys veranstaltet und so, was man halt so im Studium alles macht, ne? Praktikum gemacht, Deutsche Bank Handelssaal, so richtig der klassische Weg eigentlich. Und es war für mich, eigentlich wollte ich nie in den Pferdesport. Ich komme halt aus einer Familie, Geld mit Pferden verdienen oder mit Veranstaltungen dazu. Sehr, sagen wir, immer die Pferdeszene ging bei uns zu Hause so ein und aus. Und ich habe gedacht, nee, komm. Und dann war ich auch ein bisschen anti da drauf. Und habe gedacht, nee, das kannst du privat ein bisschen, aber
da kann man ja kein Geld mehr verdienen. Also gut, wenn du natürlich das kennst von zu Hause, ne? Aber das ist ja ganz oft das, was so gesagt wird, Kind, mach was Vernünftiges.
Ja, und dann war ich halt so in der Finanzszene. Ich war ein ganz in Ordnung Student. Jetzt nicht, dass ich da die Sterne vom Himmel gespielt habe. Ich war so ganz in Ordnung. Sehr gute Uni, muss man sagen, mit Frankfurt. Und nach dem Bachelor war dann klar, okay, ich will nochmal erstmal weiter studieren. Dann habe ich einen Master gemacht in Göttingen, auch Finance and Accounting, also quasi nochmal vertieft. Ich bin persönlich sehr kapitalmarktaffin, also beschäftige mich sehr viel mit dem Kapitalmarkt, aber schon immer, also Kapitalmarkt und so Geschäftsmodelle, das war immer, ist schon immer ein Hobby von mir. Und dann war ich, wie gesagt, in Göttingen, habe das weiter studiert, war dann knappes Dreivierteljahr in China, hab ein Stipendium an der Fudan University in Shanghai im Bereich Economics und es war für mich eigentlich klar, okay, du willst irgendwas Finanzartiges machen. Das war ja, wenn man das jetzt chronologisch sieht, ich habe in 2015, 16 bin ich fertig geworden mit dem Studium, da war immer noch so dieser Finanzbereich sehr, sehr angesehen. Also jetzt nicht, ja. Investmentbanker wollte ich nicht werden, das habe ich auch gut, das fand ich doof, aber ich fand so Portfolio-Management und sowas fand ich immer ganz cool. Ja, und dann bin ich eingestiegen bei einer Schweizer Bank als Trainee, hab da auch so relativ nah am Portfolio-Management dran, hab das da gemacht, hab hier und da auch mal ein Portfolio gemanagt, das war echt ganz spannend. Hab aber irgendwann gemerkt, okay, das willst du nicht dein Leben lang machen. Ist natürlich erstmal sehr lukrativ, weil es sind immer gute Aussichten. Die Finanzbranche zahlt überdurchschnittlich viel Geld.
Yep.
Ich bin nicht gerne dahin gegangen und das war einfach problematisch und dann habe ich immer schon geguckt, okay, was kannst du parallel machen? Und die Eltern meiner Freundin haben damals Pferdia TV quasi gemacht.
Ja.
Das sind Kinder von Pferdia TV. Vielen Zuhörern vielleicht noch bekannt über die DVDs. Pferdia hat über 30 Jahre, seit 1989, haben Thomas und Inge Vogel Lernvideos produziert.
Mhm.
Immer physisch quasi. Also es ging immer um die VHS-Kassette und um die DVD.
Ja.
Und, Pferdia TV habe ich dann natürlich immer so aus der Ferne betrachtet quasi, so als Schwiegersohn in Spee. Und habe da immer geguckt, okay, was machen die so ab hier und da auch mal, wenn ich gefragt wurde, meine Meinung dazu gegeben, aber jetzt nicht relevant. Ja, und dann war es so, dass die irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen verkaufen. Und ich habe ja immer gesagt, ich will nie in die Pferdewelt, das finde ich irgendwie, passt irgendwie nicht.
Ja.
Ich hatte immer so 2, 3 Unternehmen, wo ich sagte, na, wenn du die richtig cool digitalisierst, da ist da eine ganz große Chance. Und so ist es dann auch gekommen. Dann haben wir quasi, kam es dazu, hast du nicht Interesse, das zu machen, Christian? Du bist ja unglücklich bei der UBS damals. Und du kennst ja alle, mit denen wir zusammenarbeiten, Ingrid Klimke, Uta Gräf und wie sie alle heißen. Also diese Trainer gab es ja damals schon alle. Und die kenne ich ja alle auch, kenne ich und kannte ich persönlich da zu dem Zeitpunkt natürlich alle, weil ich Moderator war, weil ich aus der Szene komme, weil ich selber geritten habe. Ja, und dann war erst die Idee, dass ich das mit meiner Freundin zusammen mache. Die hat sich aber anders entschieden und dann bin ich mit einer Geschäftspartnerin, mit Sophie hier aus Hamburg, haben wir dann Ende 2017 quasi gemeinsam mit Thomas und Inge entschieden, okay, wir übernehmen das. Dann bin ich währenddessen oder vorher schon zur Hamburger Volksbank, habe einen 50-seitigen Businessplan auf den Tisch gelegt, habe gesagt, Freunde, habt ihr Lust, das zu finanzieren? Ich habe aber keine Kohle, also ich kann ja nicht hingehen und sagen, übrigens, ich kaufe jetzt hier Pferder TV und ich zahle es aus der Portokasse. So ist es ja, ja nicht.
Schade.
Ja, würden wir uns wünschen.
Ja.
Nur so ist es nicht. Dann bin ich zur Bank gegangen, habe gesagt, Freunde, hier ist unser Businessplan. Wollt ihr das finanzieren? Dann haben die dankenswerter gesagt, ja, finden wir richtig cool. Finanzieren wir dir oder euch. Und dann zum 01.01.2018 haben wir Pferdia TV übernommen. Damals hieß die Plattform auch noch Pferdia.de. Ich habe in dem Jahr vorher, also ich habe das gesamte Jahr 2017, ich habe per Ende 2017 bei der UBS, sorry, per Ende 2016 bei der UBS gekündigt, habe ein Jahr lang kostenfrei, ich habe quasi von den Ersparnissen gelebt, habe und wirklich, ich glaube, die Fahrtkosten habe ich damals von Pferdia bekommen, habe ein Jahr lang diese Firma darauf vorbereitet, übernommen zu werden, von uns dann, habe damals schon so ein bisschen die initiale Weichenstellung gemacht, habe daran gearbeitet, dass alles ready ist, quasi übernommen wird. Pferdia saß damals auf einem kleinen niedersächsischen Ort, 800 oder 1500 Einwohner, eine 5-Mbit-Internetleitung.
Oh, super.
Es war krass, es war eine ganz krasse Zeit.
Ja.
Dann habe ich das vorbereitet, auch mit meiner Freundin zum Teil. Und dann 1.1.18, wir haben übernommen, zwischen Weihnachten und Neujahr, per Hand zu zweit, die Sophie, meine Co-Gründerin und ich, per Hand 30.000 DVDs, die dort auf Lager waren, katalogisiert in den 7,5-Tonner, der dann nach Erfurt in so ein automatisiertes Lager gefahren ist, aufgeräumt. Dann die Firma, das waren vorher 11 Mitarbeiter, das wollten natürlich nicht alle, haben gesagt, wir wollen nach Hamburg mit der Firma, weil wir in Hamburg wohnen und das auch wichtig ist, dass so eine Firma, glaube ich, an einem attraktiven Standort sitzt. Dann haben wir, wie gesagt, diese ganzen DVDs aufgeräumt, die Firma aufgeräumt, von 11 Mitarbeitern auf 3,5 Mitarbeiter runter, von einem niedersächsischen Ort in einem Coworking Space. Krasser Step. Ja, und von da ging die Reise los. Seitdem machen wir das gemeinsam als Team. Wir sind jetzt, wie gesagt, 20 Leute. Damals alles noch DVD-fokussiert. Wir haben das DVD-Geschäft runtergenommen. Dort haben wir einen Einbruch von über 80%. Wir haben eine Steigerung von mehr als 80% im Online-Streaming-Bereich. Das ist unser Brot-und-Butter-Geschäft. Wir haben noch ein paar DVDs auf Lager. Also falls wer Interesse hat von Zuhören. Wir haben noch 18.000 DVDs auf Lager. Falls wer Liebhaber der DVDs sind, wir machen euch auch einen guten Preis. Und das ist eigentlich der Weg.
Wahnsinn.
Hin zu das, was heute die WeLearn GmbH ist.
Sehr cool. Jetzt hast du natürlich schon so ein bisschen vorweggegriffen. Du bist jetzt schon in den Teil 2 WeHorse. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich finde total spannend, was du sagst. So ein paar Punkte von deinem persönlichen Weg, dass du halt unglücklich in deinem alten Job warst. Ne? Einen Job, der vielleicht auch sehr vielversprechend war, finanziell und karrieretechnisch. Dass das dazu führt, dass man halt so ein großes Risiko eingeht. Jetzt kann man sagen, ja, okay, du hattest viele Kontakte, aber trotzdem, so wie du sagst, ein Jahr von Ersparnissen gelebt. Man weiß ja auch nicht, wie läuft es dann an. Also auch selbst, wenn man 50 Seiten Businessplan hat, da kann ja immer noch was dazwischen kommen. Ja, oder sich Sachen anders entwickeln. Also seid ihr ja schon auch ein gewisses Risiko eingegangen. Und dann bist du in eine Branche, in die du eigentlich nicht wolltest. Also das klingt total cool, vor allen Dingen, wie sich das jetzt natürlich bei euch entwickelt. Bevor wir jetzt weiter zu WeHorse kommen, ich finde das schon sehr spannend, vielleicht nochmal zu dir, was machst du jetzt eigentlich den ganzen Tag?
Ja.
So als Geschäftsführer, was macht man denn da? Offensichtlich nicht den ganzen Tag mit Ingrid Klimke und Co. telefonieren, wie du sagst.
Das frage ich auch, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, also grundsätzlich, unsere Firma hat drei Kernbereiche. Das ist einmal die Erstellung der Inhalte, wir nennen das Content. Dann haben wir den Tech-Bereich, wir haben ein eigenes Softwareentwicklerteam und dann haben wir das Marketing. Und am Ende haben wir natürlich in den verschiedenen Bereichen immer auch Menschen, die dort zum Teil Verantwortung haben. Und ich verantworte quasi das Gesamtgewerk. Also meine Aufgabe ist es, diese drei Bereiche zu synchronisieren. Ich sage immer gerne Kontext statt Kontrolle. Also meine Aufgabe ist es, Kontext zwischen allen Bereichen zu schaffen und diese Bereiche hochgradig zu synchronisieren. Was heißt das konkret? Ich arbeite daran, dass wir eine gute Unternehmenskultur haben. Ich sage immer häufig, am Ende bin ich der Happiness Manager für alle. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Wir glauben in dezentrale Entscheidungen, zum Beispiel, dass jeder soll die Entscheidung selber fällen, so viel Kontext wie möglich haben. Und am Ende sorge ich dafür, dass alle bei uns erfolgreich sind. Das ist mein Job. Und das macht am Ende auch das Ganze aus. Aber natürlich liebe ich auch den Maschinenraum. Also ich liebe es, Dinge umzusetzen. Jetzt gerade, kurz bevor wir gesprochen haben, habe ich noch eine Stunde an unserem Blog gearbeitet, wo wir über 500 Artikel haben, wo sich Menschen einfach weiterbilden können, die jetzt noch nicht zwangsläufig eine WeHouse-Mitgliedschaft haben, aber einfach mit spannenden Guides, Informationen, Artikeln weiterbilden können. Und da liebe ich auch wirklich, mal einen Text zu schreiben oder an den SEO-Optimierungen zu arbeiten oder ein bisschen am Code rumzuschrauben. Also bin jetzt kein Programmierer, aber ein paar Kenntnisse habe ich mir angeeignet. Bin jetzt auch nicht komplett schlecht da drin, glaube ich. Ja, und das mache ich am Ende den ganzen Tag. Ne? Und natürlich aber auch ist jetzt nicht nur Innenwirkung, es ist auch Außenwirkung. Also ich spreche natürlich viel mit Trainern, mit Stakeholdern, mit Verbänden. Wir arbeiten gerade an der Expansion nach Nordamerika. Mit der deutsch-amerikanischen Handelskammer telefoniere ich dann oder mit Menschen, die uns weiterhelfen können. Treffe viele interessante Menschen wie dich. Das ist, was ich mache.
Und du sagst gerade, du bist ein bisschen mehr der Happiness-Manager. Wenn wir jetzt mal an die Solo-Selbstständigen denken, die zu Unternehmern werden wollen, wo ja viele hier den Podcast hören, die brauchen ja auch andere Fähigkeiten, als einfach nur fachlich kompetent zu sein. Du sagst es selber, so viel machst du jetzt gar nicht mehr, reitest du gar nicht mehr. Wie sieht's denn da aus mit den Fähigkeiten, die man eben braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen? Ne? Also denke ich so an Management, Koordination, Führungskompetenz. Also was würdest du sagen, braucht man, um so ein Unternehmen erfolgreich zu halten an persönlichen Fähigkeiten?
Ich glaube immer, Grundvoraussetzung ist die Passion und das Feuer für die Sache.
Gehe ich total mit, unterschreibe ich.
Ich glaube, das muss erstmal da sein. Wenn ich sage, ich bin bereit, dafür den extra Meter zu gehen, früher aufzustehen als alle andere, länger zu arbeiten als alle andere, Bock drauf, unabhängig, also es gibt ja viele Wege, da das richtige Maß zu finden. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte mein kleines Business aufbauen. Da ist natürlich jetzt, vielleicht ist es wichtig, das Feuer zu haben, aber vielleicht muss ich nicht die 110-Stunden-Woche fahren, sondern ich sage, ich kann das anders machen. Mhm. Aber die Grundvoraussetzung erstmal das Feuer, die Passion. Früher aufzustehen und richtig sagen, ich habe Lust drauf. Ich stehe morgens auf, weil ich will und ich will vorankommen. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite, was ich glaube, was wichtig ist, ist eine gewisse Struktur. Das ist wichtig. Und natürlich ein gewisser Kenntnisstand. Also kenne ich mich in dem Bereich aus, was ich mache jetzt in der Pferdewelt. Mhm. Bin ich ein guter Pferdephysiotherapeut? Kenne ich die neuesten Sachen dazu? Und ich glaube, wenn man diese Grundvoraussetzungen hat, kommt der Rest auch. Mhm. Die anderen Dinge kann man sich quasi erschaffen.
Gutes Stichwort. Du hast ja jetzt sehr viel Vorbildung, ne, und sagst Marketing und solche Themen haben dir schon immer Spaß gemacht. Aber wo bildest du dich denn aktuell zu Business-Themen wie Marketing, Führung oder auch Finanzen weiter? Also wo holst du dir deinen Input, deine Inspiration zu den ganzen Business-Themen?
Also jetzt, Business-Thema ist bei uns ja auch der Pferdebereich. Da, wie gesagt, komme ich aus der Pferdewelt, sehe sehr viel, bin ja auch als Moderator weiter auf Veranstaltungen. Und sehe dadurch einfach sehr, sehr viel. Ne? Hm.
moderiert zum Beispiel die Equitana, die weltgrößte Pferdemesse, als eine der drei Hauptmoderatoren und auch die Abendveranstaltung. Das heißt, da sehe ich schon immer sehr, 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 sehr viel aus dem Pferdebereich. Ich moderiere auch andere Messen, große Veranstaltungen, deutsche Meisterschaften, aber auch breitensportliche Dinge. Da bin ich, dadurch beziehe ich sehr viel Wissen jetzt aus dem Pferdebusiness. Mhm. Wenn man das jetzt breiter fasst, ich bin ja selber Podcaster, liebe dieses Format. Ich höre einfach unglaublich viel Podcast.
Ja, ich auch.
Unglaublich viel. Da bin ich ein bisschen amerikanisiert. Also ich höre nur amerikanische Podcasts. Die Deutschen gefallen mir alle zum Teil nicht so.
Kann
ich
auch. Sag mal, was hörst du denn da so? Gary Vaynerchuk?
Ja, das ist mir manchmal ein bisschen zu doll.
Ja, der ist schon doll. Den muss man schon wollen.
Ich schon, in der Kernmessage finde ich das super. Mhm. Ich finde, es wiederholt sich sehr häufig. Mhm. Ich höre Pivot. Mhm. Kara Swisher und Scott Galloway, das ist vielleicht ein bisschen Meta-Ebene immer.
Ja.
Wo geht die Tech-Welt hin? Dann höre ich einen deutschen Podcast, Doppelgänger.io, das ist so ein Tech-Podcast. Mhm. Dann höre ich, glaube ich, wie jeder Mensch im Business-Bereich OMR-Podcast manchmal, das kommt auch total auf die Gäste drauf an.
Ja.
Dann höre ich manchmal A18Z, das ist Andreessen Horowitz, das ist eigentlich so der Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley. Sehr technisch, sehr,
ja,
kein sexy Podcast, aber extrem tiefgreifende Themen.
Okay.
Ja, und dann neben Podcast habe ich einen sehr fein eingestellten Twitter-Feed, wo ich ganz auch schaue, okay, wem folge ich da, wo will ich Informationen haben, und dann habe ich ausgewählte Newsletter, die ich mir reinziehe. Mhm. Aber da passe ich auf, dass ich wirklich nur die Newsletter bekomme, die ich will. Also ich habe keine Newsletter, die ich will. Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn ich so beschossen werde mit E-Mails.
Ja, auch in der Pferdebranche übrigens eine Besonderheit. Ich habe das Gefühl, dass die Pferdeleute da auch sehr sensibel sind, wie viel Menge an Werbematerial sie vertragen oder nicht.
Genau.
Ja.
Und das sind eigentlich so. LinkedIn wird wichtiger. LinkedIn wird wichtiger, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das sind eigentlich so meine Hauptinformationsquellen.
Das ist ja einiges.
Und ich tausche mich viel mit Leuten aus. Also ich bin wir haben so ein, zwei Unternehmen, haben wir so gemeinsame Slack-Gruppen.
Ja.
So gemeinsame Slack-Spaces und dann tauschen wir uns zusammen.
Ja, gut, wenn man genau hinhört, kriegt man da ja auch sehr, sehr viel Input. Sehr, sehr spannend.
Er hat Neues zum Clubhouse.
Das habe ich. Ich bin leider kein iPhone-Nutzer. Ich habe schon mit der Veronika. Ja, ich wäre auch gerne in dem Podcaster-Talk dabei gewesen. Hätte klappen können, wenn ich denn ein iPhone gehabt hätte. Ich arbeite dran.
Es kommt schnell. Der Gründer von Clubhouse hat gesagt, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es auch für Android.
Ja, Zeit wird's. Also das kann ja, da ist ja eine riesengroße Menschenmasse ausgeschlossen. Aber gut, lass uns doch nochmal zu WeHorse zurückkommen. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, wie WeHorse aus der Pferdia entstanden ist und wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Das findet man ja gar nicht so in der Recherche, deswegen fand ich das ganz spannend als Input. Was ist denn jetzt so dein Königsweg? Wie glaubst du denn, dass sich WeHorse weiterentwickeln kann? Was hat er jetzt in der kurzen Zeit, die du das ja übernommen hast und zu WeHorse gemacht hast, schon eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt? Was glaubst du, woran liegt das? Und was glaubst du, was hast du richtig gemacht, dass sich diese Entwicklung jetzt so, ja, gestalten konnte?
Also erstmal, was ist unser Ziel? Wir möchten Menschen aus der Pferdewelt, Pferdeliebhaber, Reiter, Pferdemenschen generell, dazu befähigen, alles mit ihrem Pferd zu erreichen. Und solange wir das jeden Tag erfüllen, glaube ich, können wir Menschen da draußen helfen. Wir sind quasi täglich daran, noch bessere Lernvideos zu machen, bessere Inhalte zu produzieren, und so weiter. Das ist quasi unsere Kernaufgabe, die Plattform besser zu machen, die Gesamterfahrung einfach. Und wo uns das hinführt, können wir jetzt gar nicht sagen. Warum ist das bisher ganz in Ordnung für uns gelaufen? Ich glaube weiterhin, dass wir sehr am Anfang stehen. Hm. Und dass pferdegerechte Ausbildung weiterhin noch viel, viel mehr Menschen erreichen kann, glaube ich, dass wir einfach sehr hart arbeiten daran. Also ich bin Freund davon, auch zu sagen, okay, das ist abhängig von der Zeit und Liebe, die man auch da reinsteckt. Ich glaube, das ist, das sieht jetzt ein bisschen komisch an, aber ich glaube, je mehr Liebe man in ein Produkt reinsteckt, desto, das merkt man einfach. Ja? Also wenn man sich jetzt ganz große Produkte anguckt, wie jetzt Spotify, das von so vielen Menschen verwendet wird, da merkst du einfach, in jeder Playlist, die Spotify erstellt, steckt ganz viel Know-how und am Ende auch Passion.
Ja.
Sitzt jemand, jetzt haben sie es ja ein bisschen verändert, aber sagen wir so, noch vor 2-3 Jahren, da hat jemand gesessen und gesagt, okay, Jazzmusik. Ich liebe Jazzmusik. Ich stelle die beste Playlist dazu zusammen. Und genau das versuchen wir eigentlich auch. Wir versuchen, aus unserer Sicht, die besten Lerninhalte zu kreieren. Und da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Also wir haben noch sehr viele Verbesserungspotenziale. Wir machen es zum Teil schon wirklich sehr gut, aber wir haben in vielen Bereichen auch noch echt Luft nach oben, was super ist. Das ist jetzt nicht, das ist keine Kritik an dem Bestehenden, sondern es zeigt einfach, dass so viel Entwicklungspotenzial noch da ist. Da bin ich auch sehr stolz auf unser Team, wie die das umsetzen. Aber am Ende ist es auch, sich damit zu beschäftigen. Also ist ja jetzt nicht, wir sind ja jetzt nicht SpaceX, die irgendwie die Mars-Mission gerade planen, sondern es ist, sind hochemotionale Inhalte, die wir versuchen zu vermitteln. Und diese Passion und Liebe versuchen wir da ranzubringen. Und ganz konkret, warum glaube ich, dass unser Weg ganz gut gelaufen ist bisher? Und da sind wir sehr demütig drauf. Ne? Also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, was ich, wie groß wir sind und.
Aber man kann ja auch schon mal feiern, wenn was gut läuft, ne?
Man muss das auch feiern.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht, dass wir kurz vor der Übernahme der Pferdewelt stehen. Aber es ist sehr, sehr gut gelaufen bisher. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist am Ende auch, glaube ich, weil wir als Team gut funktionieren. Und das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, das ist hier die Entscheidung und alle hinter mir her, sonst geht's nicht, sondern wir entwickeln das als Team, ja. Und ich bin am Ende der es dann wirtschaftlich verantworten muss und der dann am Ende auch gerade stehen muss dafür. Also ich stehe persönlich im Feuer, genauso wie meine Kollegin Sophie. Wir haften persönlich. Also wenn das jetzt gegen die Wand fährt, dann kommt die Bank und sagt, sag mal, Kollege, wo ist denn das Geld jetzt? Und dann komme ich in große Erklärungsschwierigkeiten. Aber das ist keine Bürde, sondern ich glaube einfach eine Verpflichtung nach vorne. Und am Ende, wie gesagt, die Passion für die Sache, für die Bausteine. Ich glaube, die reine Passion für, wenn wir jetzt nur auf die Pferdeinhalte gucken würden, wäre immer noch ein gutes Produkt, aber wir gucken auf die technologische Seite. Das heißt, wie können wir die beste Plattform bauen? Jetzt bauen wir zum Beispiel gerade an Apps, dass Leute halt mit ihrem iOS und auch Gina Android.
Sehr gut.
mit ihrem Android-Handy darauf zugreifen können. Und derzeit geht es nur im Browser. Das ist ein Malo. Ist einfach so. Und da versuchen wir, die richtigen Bausteine ineinander zu setzen. Und wir waren natürlich auch zur richtigen Zeit da. Also Corona, ich sag das mit der ganzen gebotenen Demut, weil es echt vielen schlecht geht.
Ja, ja.
Ist natürlich für uns ein Antriebsmotor auch, weil die Leute haben mehr Zeit. Und auch dieses Wort Streaming alleine ist jetzt im Sprachschatz der Deutschen angekommen. Vorher war es Online-Streaming, wir hatten unseren FAQ, hatten wir einen Punkt, was ist Streaming?
Glaube ich.
Das haben wir jetzt nicht mehr. Du streamst auf Netflix, Disney Plus, you name it. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert. Und da profitieren wir davon. Und ich glaube, wir waren auch vor der Entwicklung und sind hoffentlich weiter ein bisschen auch vor der Entwicklung mit vielen Dingen. Und natürlich ein ganz großer Punkt sind unsere Ausbilder. Also wir arbeiten mit fantastischen Ausbildern zusammen. ohne die das auch gar nicht möglich wäre.
Ja.
Da sind wir auch sehr dankbar. Also wir arbeiten so eng mit Ingrid Klimke zusammen oder mit Uta Gräf, Linda Tellington-Jones, Chris Barthe, Anja Beran, Britta Schöffmann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch cool zu sehen für die Ausbilder, wie sich auch die Plattform entwickelt und wie einfach diese Partnerschaft, die sehr eng ist, also dass wir auch gemeinsam wachsen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Was glaubst du denn, du sagtest, ihr seid so ein bisschen vor der Entwicklung und das ist ja grundsätzlich erstmal eine schöne Sache. Aber was sagst du denn jetzt zu der Entwicklung durch Corona? Es ist ja so, dass ganz viele Anbieter in diesen Online-Wissensvermittlungsmarkt drängen. Das war ja vorher einfach nicht so, ne? Also genauso wie es vor wenigen Jahren, Monaten eigentlich kaum Podcasts gab in der Pferdebranche, zumindest nicht viele, gibt es ja mittlerweile immer mehr und jeder hat irgendwie einen Podcast und jeder macht gerade Online-Kurse. Was glaubst du denn, wie sich die Branche zukünftig eben verändern wird, da es jetzt viel mehr Anbieter auf dem Markt gibt, die ihr Wissen da verkaufen? Ne? Auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja teilweise selbst Online-Kurse entwickeln und da Wissen mitliefern. Was glaubst du, wird das mit dem Markt machen?
Also erstmal finde ich das großartig, wie viele Menschen sich für diesen Bereich jetzt interessieren. Das meine ich auch wirklich so. Weil es zeigt, dass es relevant ist.
Ja.
Und dass wir glauben, oder ich glaube, an Marktwirtschaft, das ist das beste Modell. Und ich glaube, dass es einfach mehr Optionen dadurch für die Menschen gibt. Das ist erstmal als extrem positiv zu beantworten. Ich glaube, in der Frage liegen mehrere Facetten drin. Ich glaube, die ganz übergeordnete, das ist fast schon eine philosophisch-gesellschaftliche Frage, was verändert das eigentlich mit der Art und Weise, wie Wissen transportiert wird? Ich meine, ja, wir haben eben, Gina, ich hoffe, ich verrate jetzt keine Geheimnisse über das Thema Online-Kurse, dass du da auch darüber nachdenkst, gesprochen. Und das zeigt ja, dass es nicht nur die Präsenzmöglichkeiten gibt, sondern es gibt auch die Online-Möglichkeiten.
Ja.
Und alleine, dass wir diesen Podcast jetzt digital aufzeichnen und nicht persönlich, zeigt, dass die Qualität auch gut genug ist.
Ja.
So. Und das gibt für viele Menschen auch eine Möglichkeit, neue Einnahmequellen zu erschließen. Wir als WeHorse und die WeLearn GmbH glauben, dass es aber weiterhin wichtig sein wird, eine nicht nur auf eine Facette zu gucken, sondern auf mehrere Facetten. Wir sind das Angebot, was quasi von A bis Z denkt. Und wir kennen auch die Hürden und Herausforderungen, die einfach damit mit sich kommen. Also es ist, man denkt immer, es ist so trivial, das alles mal eben aufzubauen, aber da hängen sehr, sehr viele Herausforderungen drin, die man einfach meistern muss.
Ja, und vor allen Dingen viel mehr als nur der inhaltliche, die inhaltliche Ausgestaltung, ne? Das ist ja letztendlich das Geringste. Du haust da so in meine Kerbe, weil ich ganz oft sage, seid nicht der 738. Anbieter eines schlechten Online-Kurses. Es kann ja sein, dass ihr total Ahnung habt von eurem Fach und wisst, was ihr tut. Davon ist der Kurs noch nicht gut.
Das ist so ein bisschen wie mit Webseiten. Das war ja so in den Nullerjahren, so 2005, 2006, weiß ich noch, habe ich auch eine eigene Webseite mir dann gebaut und habe bis heute eine, die fürchterlich aussieht, da muss ich auch dringend mal dran.
Ja.
ich komme nicht dazu. Ich Asche auf mein Haupt. Aber da war es en vogue, eine Webseite zu machen. Haben die Leute das online gestellt und dieses war das große Überraschen. Warum kommt da gar keiner?
Wie, das Internet hat nicht auf dich gewartet?
Doch, jetzt eine Webseite, wo bleiben die Leute?
Ja.
Das zeigt halt, es wartet keiner. Genauso wie keiner auch auf WeHorse wartet und sagt, na, wir haben immer schon drauf gewartet. Wir standen schon immer an unserem Laptop und haben nur drauf gewartet, WeHorse.com Enter zu drücken.
Ja.
Und das ist, glaube ich, erstmal so das Erste, das natürlich vielschichtig ist. Es ist Inhalte, es ist dann die Technik, mit der ich es umsetze. Es ist das Marketing, wie ich den Leuten erzähle, wer ich bin, was ich mache und warum es cool ist. Und innerhalb dieser drei Bereiche gibt es dann immer sehr viele Unterschattierungen und sehr viele Unterfragen, die wieder zu Unterfragen münden oder in Unterfragen münden. Ja, und das ist eigentlich die Herausforderung, glaube ich.
Ja, jetzt mal unabhängig von der Online-Wissensvermittlung, finde ich übrigens ein sehr spannendes Thema. Da arbeiten wir auch in großen Firmen innerhalb der Abteilung dran, ne? Also wie können wir Wissensvermittlung auch umdrehen? Früher war es so, alles lief über Seminare, Vorträge, also über mehr oder weniger Frontalunterricht, wo sich jemand hinstellt und zu einem festen Termin was erzählt. Aber auch unser, wie du sagst, Netflix, ne? Unser Konsumverhalten von Medien hat sich ja wahnsinnig verändert. Wir wollen nicht mehr die Fernsehzeitung durchblättern und gucken, zu welcher Uhrzeit unsere Lieblingssendung läuft, sondern wir wollen dann, wenn wir Zeit haben und wenn wir das für richtig halten, die Inhalte konsumieren. Und so gehen wir mittlerweile ja auch ein Stück weit mehr mit Wissen um. Also gilt es ja auch innerhalb von Unternehmen, nicht nur nach Kunden, also zu Kunden orientiert, sondern auch innerhalb von Unternehmen Wissen on demand zur Verfügung zu stellen. Nämlich dann, wenn man es braucht. So eben auch, ne, mit dem Reitwissen. Wenn ich jetzt gerade nur mal Thema Bodenarbeit für mich habe, dann will ich da jetzt Infos zu haben und nicht warten, bis dann in 6 Wochen der nächste Kurs zu stattfindet. Ich Glück habe. Ne? Das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung rein vom, nicht nur von der Technik und von dem, wir sind jetzt bereit für online, sondern auch von der Art und Weise, wie wir verlangen, an unsere Infos zu kommen. Rein vom Denken her. Was sind denn ansonsten deiner Meinung nach so die größten Entwicklungen in der Pferdebranche? In den letzten 5 und 10 Jahren? Was hat sich wirklich stark verändert? Was nimmst du wahr? Was hast du vielleicht auch so für die Zukunft? Was siehst du für die Zukunft jetzt wirklich abgesehen von der reinen Digitalisierung? Das ist ja, glaube ich, selbstredend.
Also grundsätzlich glaube ich, dass jetzt Corona auch gezeigt hat, dass sich Leute bei ihren Geschäftsmodellen, wenn man jetzt rein auf das Thema erstmal Menschen, die damit Geld verdienen, ja. Es gibt auch wieder da mehrere Facetten, ist das Thema digital eigentlich jetzt kaum noch wegdenkbar. Das ist ja. Das heißt, wenn man jetzt mal die aktiven Schaft der Reiter anguckt, sind die meisten eigentlich auf irgendeiner Social-Media-Plattform aktiv. Ich hatte gerade Isabel Wert, die aktuelle Nummer 1 der Dressur-Weltrangliste im Podcast, die hat zu mir gesagt, hör mal zu, Christian, habe ich gar keinen Bock drauf, Social Media, das mache ich nicht. Das ist eine Ausnahme.
Ja.
Das Social Media ist ein ganz großer Teil. Da weiß ich auch aus den Gesprächen mit ganz vielen Aktiven, die das sehr, sehr kritisch sehen, was da auch zum Teil passiert. Aber die Realität ist so, das kriegen wir auch aus unserer Gesellschaft auch nicht mehr weg. Das ist, Social Media ist da.
Ja.
Ich glaube, dass grundsätzlich wir in der Pferdewelt ein bisschen positiver sein können auf das, was passiert und auch mehr chancenorientiert sind. Also wir hatten jetzt zusammen mit 3 befreundeten Unternehmern, mit Johannes Stimm von Stimmensättel, Stella Böckmann, Anhänger Böckmann und Lena Büker von E-Horses, machen wir immer so Clubhouse-Runden jetzt. Hm. Wo wir 4 diskutieren, wohin geht die Reise.
Ja.
Und wir hatten gerade eine Diskussion, brauchen wir noch Offline-Events auf Clubhouse, letzten Samstag. Das haben wir in den nächsten Tagen wieder ein Clubhouse zu einem anderen Thema. Und ich glaube, wir können in der Pferdewelt ein bisschen positiver auf die Dinge draufschauen und sagen, okay, wie können wir die Chancen ergreifen, die da kommen? Was sind aus meiner Sicht die Makrotrends? Ich glaube, dass es noch mehr Richtung mal das Pferd als Freizeitpartner geht. Ich glaube, hier hatten wir gar nicht drüber gesprochen, wie turnierorientiert du bist. Ich komme aus der Turnierszene, grundsätzlich erstmal. Ich glaube
gar nicht.
Genau, und das ist sehr spannend, dieses Spannungsverhältnis dazwischen oder diese Verbindung dazwischen. Ich glaube, dass die Turnierszene, und ich sage das an alle Zuhörer, ich bin Moderator von Turnieren, bin mit vielen großen Veranstaltungen gut befreundet, finde ich alles, ich liebe Veranstaltungen. Ich glaube, dass wir uns was überlegen müssen, weil wir haben ein Problem.
Ja.
Und ich glaube, dass sich dieses Turniersportliche, da muss man sich überlegen, wie man inklusiver wird. Das heißt, wie kriege ich Leute da wirklich auch wieder rein und kann die dafür begeistern? Und das ist ein Thema, also hin zum Thema Freizeit. Ich habe vor 5 Jahren das erste Mal immer gesagt, ich glaube, dass 2025 mehr Menschen sich dafür interessieren, wie sie ihr Pferd führen, als ihr Pferd reiten. Das ist eine, erstmal sagen Leute, oh Gott, was für eine Aussage. Aber wenn man in den Kern reinschaut, glaube ich, dass sie weiterhin valide ist.
Ja.
Das ist eigentlich übersetzt gesagt, dass sich mehr Menschen mehr mit ihrem Pferd als mit dem sportlichen Ansatz auseinandersetzen. Und das sehen wir auch bei uns mit unseren ganz vielen Nutzern, die drauf sind. Wir sehen ja, wo sind auch die Trends, wo sind die Schwerpunkte und so weiter. Das ist für mich ein ganz großer Trend. Das heißt, Pferd als Freizeitpartner, Pferd als der Pferdesport und die Pferdewelt als Freizeitausgleich. Das ist für mich eigentlich der größte Trend. Mhm. Und der hat durch Corona meines Erachtens an Fahrt zugenommen, denn Leute haben gemerkt, dass es doch sehr anstrengend war, auf ein Turnier zu fahren.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, ein ganz großer Trend, den ich jetzt in der Pferdewelt sehe.
Was sagst du denn so zum Trend Gesundheit, Pferdegesundheit und als zweites zum Thema Achtsamkeit mit dem Pferd und eben gemeinsames Zeitverbringen mit dem Pferd? Das sind so zwei große Entwicklungen, die ich noch festgestellt habe. Was ist da so deine Gedankenwelt zu?
Sehe ich absolut genauso. Also das sind zwei Trends, die am Ende von diesem großen Trend, den ich gerade berichtet habe, glaube ich auch Unterthemen sind. Hundertprozentig wichtiger. Ja, auch Gesamtgesundheit wichtiger. Also
Thema
Achtsamkeit. Meine Freundin ist Personal Coach. Die ist jetzt keine Achtsamkeitstrainerin. Aber ich muss jetzt nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Da sehe ich, dass mehr Menschen sich mit sowas beschäftigen. Genauso wie mehr Menschen vegan essen in der Zukunft als Fleisch essen. Kann ich jetzt gut schlecht finden. Aber das ist der gesellschaftliche Trend. Sich gegen gesellschaftliche Trends zu stellen, ist meistens keine gute Idee.
Eher nicht, nein. Genau. Aber wo du vorhin sagtest, du hast in Maastricht studiert, da musste ich kurz schmunzeln, weil ich habe ja zwischendurch mal in Belgien studiert, relativ nah bei Maastricht und war auch relativ oft in Holland in Maastricht. Und ein Thema, was ich in Belgien damals vermehrt hatte und wo wir sehr viel Input dankenswerterweise von einem Dozenten bekommen haben, war Innovationsforschung und Kreativitätsentwicklung. Das war damals auch, also als ich zurückgekommen bin, als ich davon erzählt habe, auch in meiner Firma und im Studienkreis und wo überall, so dieses Kreativitätsthema war überhaupt nicht vorhanden. Also Kreativität wurde gleichgesetzt mit Malen auf einer Leinwand oder Ausdruckstanz. Das war Kreativität. Das ist natürlich heute auch viel mehr, wie kann ich kreativ arbeiten? Wie kann ich kreative Lösungsansätze finden? Wie kann ich Kreativität gezielt nutzen und nicht nur hoffen, dass es mir in die Wiege gelegt wurde? Ich finde, das ist ganz ähnlich mit den Themen eben Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, auch persönliches Wachstum, finde ich, sind Themen, die in den letzten, weiß nicht, 5 bis 8 Jahren noch viel mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und ich finde, dass man das halt wirklich in der Pferdebranche auch sieht. Was glaubst du denn, was das für die Solo-Selbstständigen und für die vielen Anbieter verschiedener Dienstleistungen noch in der Pferdewelt bedeutet? Wie müssen die sich dann vielleicht auch weiterentwickeln und aufstellen? Um diesen, ne, so wie du sagst, gegen den Strom schwimmen ist echt schwierig. Sollte man jetzt vielleicht nicht machen, wenn man versucht, langfristig am Markt zu bleiben. Was glaubst du, was das für die kleinen Selbstständigen, kleine Unternehmen bedeutet?
In einem Wort zusammengefasst: Chancen. Also die Chancen, die derzeit da sind, sind unglaublich. Also wir befinden uns im Wandel von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft, wenn wir nicht eigentlich schon fast durch sind. Es bricht so viel auf. Es ist so eine fundamentale Veränderung. Die Geschwindigkeit wird noch enorm zunehmen. Und Veränderung bringt immer Chancen. Wir Deutschen neigen, glaube ich, hier und da dazu, immer Veränderungen mit Risiko gleichzusetzen. Ich würde gerne andere Sicht darauf prägen. Ich glaube, dass es große Chancen bietet. Und das sieht man ja auch. Es gibt so viele Anbieter. Oder du bist doch das perfekte Beispiel, Gina. Und du bist doch das perfekte Beispiel dafür, dass es sich verändert. Und du bist ein Business Coach mit Fokus auf Pferd. Wärst du vor 10 Jahren gekommen, hätten die Leute gesagt, sag mal, hast du nichts Ordentliches zu arbeiten? Oder hast du irgendwie
genau.
Ist es zu viel Zeit oder
ja.
Zu viel Geld oder wie ist das?
Mhm.
Das zeigt doch, dass Dinge sich verändern.
Ja, auf jeden Fall. Na klar. Auch die Bereitschaft natürlich wieder zu Entwicklung und zu persönlichem Wachstum und eben nicht mehr nur fachlich kompetent zu sein, sondern auch ein Business aufzubauen, so wie du es ja vorhin auch gesagt hast. Super spannend. Ich habe jetzt hier in meiner, also das wäre eigentlich schon ein schöner Punkt, um tatsächlich die Folge zu beenden. Ich habe aber noch einen Teil, der, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist.
Wir haben Zeit.
Wir sitzen hier an einem Samstag beim Kaffee. Wir können noch ein bisschen schnacken. Nein, ich glaube, was sehr spannend ist und was ich oft höre, ist so dieses, ich bin halt nicht so gut im Netzwerken. Das klappt da so gut, weil die sind so gut vernetzt. Ne? Also auch Rehorse, du sagst es ja, du kanntest durch dein Elternhaus und durch deine Entwicklung in der Pferdebranche schon sehr viele eurer Trainer und große Namen aus dem Reitsport. Das heißt, du hattest natürlich schon einen guten Grundstein für ein Netzwerk. Wie kann denn jemand, der noch kein großes Netzwerk hat, der wirklich aus Liebe zum Pferd in seiner Region angefangen hat, anfangen, ein Netzwerk aufzubauen? Und erstmal vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was sind so die Hauptvorzüge eines Netzwerks? Warum bringt euch das natürlich auch so weiter?
Also grundsätzlich, glaube ich, hilft ein Netzwerk immer. Ne? Ich glaube, über die generellen Vorteile eines Netzwerks zu sprechen, ist, glaube ich, klar, warum es hilft. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, um sich auszutauschen, wichtig ist, um auch Trends mitzukriegen, wichtig ist, auch in der Geschäftsanbahnung, wenn man sagt, okay, ich möchte das und das erreichen, mit wem kann ich mich da zusammentun zum Beispiel oder mit wem kann ich mich dazu austauschen? Das ist, glaube ich, immer gut. Die Möglichkeit zum Netzwerken ist, glaube ich, derzeit so einfach wie noch nie.
Ja, danke. Ja.
Ich finde es erstaunlich, wie ich zum Beispiel mein Netzwerk innerhalb der letzten 12 Monate ausgebaut habe während Corona.
Ja.
Also, Ich erzähle mal eine witzige Anekdote. Wir haben so ein im Softwarebereich haben wir so ein Tool, was wir einbinden. Das ist ein indisch-amerikanisches Tool. Das erfüllt so ein paar Aufgaben im Hintergrund unserer Plattform und das haben wir angebunden. Und die hatten so eine Wissenskonferenz. Ne? Und ich habe grundsätzlich liebe ich das, auf solche Konferenzen zu gehen, weil du einfach netzwerken kannst da. Aber es ist halt schon auch immer aufwendig. Ne? Also du musst da hinfahren, dann kostet das auch Geld, du musst da übernachten, dann isst man eine Pizza abends, wie das halt so ist. Ne? Und selbes ja auch mit Messen. Also wenn jetzt auf die Equitianer ja. 3 Tage, ist immer persönlich hinzufahren teurer, als das digital zu machen.
Ja.
Und da war halt so ein Online-Event und die hatten immer so eine Dreiviertelstunde einen Vortrag von so einem Experten zu einem Thema und dann war eine Viertelstunde quasi Coffee Break, hieß das, glaube ich. Und die Leute wurden aus diesen, es waren 200 Leute insgesamt, also sehr klein, wurden danach an digitalen siebener Tischen willkürlich zusammengewürfelt. Also du bist quasi automatisch aus diesem Vortrag rausgeschmissen worden, kamst an so ein Coffee-Table und da saßen immer 7 andere Leute. Und es war schon zum Ende dieser Konferenz, es waren nicht mehr so viele Leute da. Ja, ein riesiges Tool, kennt man aus der Presse auch. Und dann kam ich in dieses letzte Coffee-Break und es war nur ein Typ an dem Tisch. Das war der CEO von denen.
Ach.
Habe ich eine Viertelstunde mit dem CEO dieser Silicon Valley Firma
gesprochen.
Wir haben uns danach auf LinkedIn befreundet und haben noch mal ein paar Mal hin und her geschrieben.
Cool.
Das wäre in der realen Welt ungleich schwieriger.
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist es digital, glaube ich, viel einfacher. Es kommt aber auch immer auf den Bereich, glaube ich, an. Man kann es jetzt nicht 100% allgemein sagen. Aber grundsätzlich ist es einfacher.
Ich sag mal, ein Vorurteil, was mir oft begegnet, ist dieses Netzwerken hat ist sowas mit schmieriger Anzugtyp, der versucht mit einem, der versucht irgendwie was zu verkaufen und mit einem Stapel Visitenkarten durch die Gegend rennen. So. Also es hat irgendwie einen sehr negativen Touch immer. Also für mich gar nicht. Ich liebe das. Ich liebe auch loszugehen und auf Messen einfach Leute anzusprechen und einfach mit Leuten zu reden. Das muss nicht immer gleich eine Intention haben. Manchmal finde ich Leute einfach spannend und würde gerne mal hören, was die so machen. Mir fällt das leicht, vielleicht ist das in meiner Natur, ich weiß es nicht. Aber oftmals bekomme ich eben eher so das Feedback, ach ja, ich traue mich da nicht ran und womit soll ich denn zu den Leuten hingehen? Was soll ich denn fragen? Was machen wir denn mit denen? Also warum glaubst du, hat das so einen negativen Touch oder ist dir das überhaupt begegnet, dass das so einen negativen Touch hat?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, dass diese negative Sicht darauf vielleicht auch etwas mit Unsicherheit zu tun hat. Ich sehe es komplett anders. Also ich glaube nicht, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hör mal zu, ich habe die und die Idee, ich würde das gerne mit dir einmal besprechen. Da würde ich niemals sagen, nee. Oder ich würde niemals so negativ ablehnen, dass sich der andere dann doof fühlt oder so. Ich glaube, dass wenn man einfach mit jemandem in den Austausch kommt oder Austausch kommen möchte, solange man dabei authentisch ist, ist das, finde ich, ja kein Problem. Und ich finde, dass dass man da eigentlich auch gar keine falsche Scheu haben muss. Warum das jetzt negativ braucht, das kann ich weiß gar nicht ganz genau sagen. Ich finde es aber eigentlich ich erlebe es eigentlich auch nicht als negativ. Also ich habe es noch nie als negativ, erkannt, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hör mal zu, ich möchte gerne 5 Minuten mit dir austauschen auf einer Veranstaltung. Freue ich mich drüber. Ich freue mich, Menschen kennenzulernen. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, wir gründen jetzt die nächste Firma gemeinsam. Das ist ja eine andere Diskussion. Aber sich über das auszutauschen, ist doch super. Das bringt mich im Zweifel auch total weiter.
Auf jeden Fall.
Und deswegen kann ich da jeden nur ermutigen, diese falsche Scheu eigentlich abzulehnen.
Gehe ich absolut mit. Es tut ja nicht weh. Also das Schlimmste, was man kriegen könnte, wäre einen roten Kopf, wenn man irgendwie doch mal was Peinliches gesagt hat oder irgendwie sich nicht wohlfühlt. Aber das ist ja auch eine Übungssache, ne? Also es wird einem nicht der Kopf abgerissen. Es bietet viel mehr Chancen als Risiken. Und ich glaube, dass du da recht hast, zu sagen, es kommt aus einer Unsicherheit heraus. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir nicht üben, ne? In den wenigsten Fällen gehst du ja los und machst es einfach mal nur um des Übens willen. Meistens hat man ja ein Ziel, wenn man mit jemandem spricht, aber einfach loszugehen zu sagen, hey, ich habe jetzt gar kein Ziel, sondern ich gehe einfach, vielleicht irgendwann mal wieder über eine Messe, aber ich gehe einfach auf diese Veranstaltung mit dem Ziel, mit 5 Leuten gesprochen zu haben. Genau. Mit dem Ziel, mich mit 5 Leuten ausgetauscht zu haben. Nicht mal unbedingt zielgerichtet auf das nächste große Weltherrschaftsprojekt, sondern einfach nur zu sagen, hey, was hast du eigentlich noch so zu sagen? Was machst du hier? Wie kann ich dir vielleicht auch helfen?
Es ist immer ja auch, wie schafft man den Einstieg, ne?
Ja.
Viele fragen immer so, was machst du eigentlich? Und da kommt es ja schon mal ins Rollen.
Ja. Und
jetzt kann ich ja vielleicht nochmal auch erzählen, zum Beispiel, ich bin ja auch da manchmal aufgeregt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, oh, es ist alles super easy und ich spiele das alles so runter. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt bei sowas auch nicht aufgeregt wäre. Also wenn ich jetzt irgendwo als Moderator bin und da kommt irgendwo eine krasse Person, bin ich auch krass aufgeregt. Krass, mit dem spreche ich jetzt. Ne? Und das ist auch normal. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich sehe es überhaupt nicht als schlimm.
Nee, also ich finde es auch immer, gerade wenn man so dieses Bauchgrillen mal hatte, das hat auch Suchtpotenzial, sich dann immer in Situationen zu begeben, die vielleicht noch neu sind und wo man nochmal ein Bauchgrillen bekommt. Wo du das gerade sagst, was sind denn Personen oder Namen, ob jetzt, also vielleicht aus der Pferdebranche, vielleicht auch nicht, wo du sagst, oh Gott, da bin ich aufgeregt. Oder den, mit dem habe ich noch nicht gesprochen, der steht noch auf meiner Liste, mit demjenigen würde ich mich gerne austauschen und habe ich noch nicht.
Das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Letztens habe ich mit Jörg Pilawa zusammengesessen. Das fand ich schon krass.
Cool.
Das war so vor 5-6 Monaten, da haben wir richtig auch länger zusammengesessen, haben noch Nummern ausgetauscht danach und dachte ich, ah, cool, cooler Typ. Dass ich jetzt richtig da schlottern stehe, das ist nicht so, aber ich freue mich dann eigentlich immer drauf.
Ja.
Ja, krass, dass du den kennenlernen darfst. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie eine berühmte Person oder so. Ist ja eigentlich total krass, dass ich da überhaupt stehe. Hm. Und dass ich den kennenlernen darf. Das ist ja wirklich mega. Also, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja.
Und immer so in den kleinen Momenten finde ich das dann aufregend. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist die Person oder das ist jetzt der Mensch, wo ich sage, da wäre ich am aufgeregtesten. Das kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen.
Also ich hatte damals, ich glaube, das war irgendein Planer, ich habe immer so schriftliche Jahresplaner, ich mache zwar meine Termine alle in einem Google-Kalender, aber ich habe immer für mich so Jahresplaner, wo ich mal so Sachen aufschreibe, die einfach aus dem Kopf müssen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich auf der einen Seite stand, welche Person möchtest du gerne im kommenden Jahr treffen oder mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken oder irgendwie sowas. Und das ist Jahre her, da habe ich da reingeschrieben, oh, Conny Röhm wäre so toll. Das war so mein Ball halt durch den Fütterungshintergrund und ich da so viel auch schon Webinare mitgemacht habe und alles. Ich meine, man kommt ja an Conny nicht vorbei, ne? Wer sich irgendwie mit Pferdefütterung beschäftigt,
auch auf muss Rehorse. Ja. Conny
auch. Genau, auch auf Rehorse. Und dann, wie das manchmal so spielt, ja, über die VfD, über eine Messe bei Bonsen Magdeburg, ist das dann einfach zustande gekommen, ja. Und jetzt hatte ich die Conny im Podcast und wir hören uns regelmäßig mal und haben da auf der Messe auch einfach ein paar Tage zusammengesessen. Ich durfte sie an ihrem Stand unterstützen. Und das war vor Jahren für mich so, oh, also wenn ich mal mit Conny Röhm erzählen könnte, da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und einen super anregenden Austausch auch erfahren.
Und jetzt
sprecht ihr, oder? Bitte?
Jetzt sprecht ihr häufiger, oder?
Ja, beziehungsweise wir schreiben hin und wieder mal und wie gesagt, sie war ja zu Gast im Podcast und da habe ich auch super viel positives Feedback bekommen. Conny ist auch eine sehr eloquente Frau, die das, wovon sie Ahnung hat, auch einfach grandios rüberbringt. Ne? Das ist nach wie vor eine der meistgehörten und beliebtesten Podcast-Folgen. Conny, wenn du das hörst, das müssen wir nochmal wiederholen.
auch. Dein Podcast bei uns war auch mega erfolgreich.
Ja. Ja, wie gesagt, man hört Conny einfach gerne zu und die beißt auch nicht, ne? Da kann man auch einfach mal an Fragen hingehen. Ist ja auch ganz stark in der Online-Wissensvermittlung drin. Was würdest du denn jetzt, wir haben so viele Themen angeschnitten, es war mir jetzt schon eine absolute Freude. Ich könnte, glaube ich, noch 5 Stunden weiter mit dir erzählen. Was würdest du denn jetzt den Hörern noch mitgeben, so grundsätzlich in Sachen Pferdebusiness? Was ist so das, deine Quintessenz oder wenn du jetzt mit einem Selbstständigen, mit einem kleinen Unternehmen sprechen würdest, was sind so deine Top-Tipps für ein erfolgreiches Pferdebusiness?
Erstmal müssen wir uns in der Pferdewelt bewusst werden, dass wir einen großen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Nämlich unser Produkt ist ein emotionales Produkt.
Ja.
Was immer das jetzt ist. Vom Hufschmied bis hin zum Business Coach. Pferdesport ist Emotion und der Zauber zwischen Mensch und Tier. Es ist ungleich schwerer, ein gut laufendes Schraubengeschäft aufzumachen, als ein gut laufendes Pferdegeschäft, meiner Meinung nach. Mhm. Denn solange man ein Produkt macht, was man mit Passion, die Dinge, die wir vorher besprochen haben, Passion, Liebe, Hingabe, wird es auch nicht irgendwie sehr weich da klingen, ne? Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Solange man diese Dinge macht und auch dahin guckt, wo es nicht gut läuft. Also ich gucke bei mir persönlich immer dahin, wo es nicht gut läuft. Wo ich weiß, oh, da hast du ein Problem, da musst du ran. Wenn man das macht, glaube dann kann man in jedem Bereich übrigens ein gutes Geschäft bauen.
Ja. Emotionen verkaufen, das ist ja das, womit wir letztendlich immer verkaufen, ne?
Genau, die Emotionen verkaufen. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig, weil ich das in meinem Umfeld manchmal immer sehe. Es ist nicht so,
dass jeder dafür gemacht ist, ein Selbstständiger zu sein, ein Unternehmer zu sein. Und das erzeugt manchmal auch einen falschen Druck. Dass Menschen glauben, nur weil alle jetzt zur Zeit, und das ist ja ein Riesenhype, Entrepreneurship und ja, alles, und du musst dein eigenes Business bauen und skaliere es und am besten noch mit 3 Raketen-Emojis dahinter. Das ist ja ein Riesentrend. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch zu sagen, das muss man nicht. Und das ist auch nicht für jeden was.
Weil es ist keine Schande.
Es ist auch keine Schande. Und dieses Ganze, das ändert sich, glaube ich, ein bisschen, zumindest jetzt so in der Start-up-Szene, die ich natürlich sehr verfolge. Aber dieses Thema Scheitern ist nicht schlimm. Ich finde persönlich Scheitern gut.
Ja.
Ich bin, wir scheitern bei Mios. Ich persönlich und wir als Firma scheitern bei ganz vielen Dingen. Ich könnte ganz viele Sachen aufsagen, die wir nicht gut machen. Aber das Wichtige daraus ist zu lernen. Und dann zu sagen, okay, ich mache aber noch einen Anlauf. Und da habe ich aber gelernt, die und die Dinge habe ich falsch gemacht. Letztes Mal, die mache ich jetzt anders.
Genau. Entweder ich gewinne oder ich lerne.
Genau. Und ja. Das ist ja, du wirst den Begriff ja kennen aus dem Coaching, Selbstwirksamkeit. Man muss halt aber auch lernen. Ne? Man muss dann halt auch sagen, naja, das habe ich falsch gemacht und das mache ich nächstes Mal besser.
Ja.
Oder es gibt keinen Markt dafür. Kann ja sein.
Es gibt keinen Markt dafür oder ich bin nicht dafür geschaffen, diesen Markt zu bedienen. Also was du gerade sagst, das finde ich ganz spannend. Jetzt kommen auch Munzen ins Haus, aber es muss nicht jeder selbstständig sein. Und dieser Selbstständigkeitswunsch kommt ja oftmals auch aus dem, du sagst, Emotionen sind das, was uns antreibt. Ja. Es kommt ja nicht aus dem Gedanken, ich will selbstständig sein. Das ist bei den wenigsten Leuten der Fall, sondern die wollen sehr frei und unabhängig das tun, was sie lieben. Und das ist nun mal in unserer aktuellen Gesellschaft seltenst in einem Anstellungsverhältnis möglich. Das heißt, die Frage wäre ja vielmehr, wie können wir denn Unternehmen schaffen mit Anstellungsverhältnissen und Arbeitgebermarken, die ihren Angestellten ein Arbeiten ermöglichen, was dem eines Selbstständigen nahe kommt, ohne dieses Risiko und diesen Businessbereich füllen zu müssen. Das ist jetzt sehr meta, aber ich weiß, dass dieser Trend in Deutschland noch in den absoluten Kinderschuhen steckt. Ja?
Ja, möchtest du den Podcast um 2 Stunden verlängern, denn du hast das Thema getroffen.
Sehr schön. Also ich glaube, hier machen wir Cut, aber hier erzählen wir auf jeden Fall weiter. Wir lassen einfach aufnehmen. Wir gucken mal, was bei rauskommt.
Aber ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Ein Innovationstreiber und völlig unterschätzt. Ich sage immer lapidar, Arbeit ist für Menschen gemacht. Das heißt, wir müssen, jetzt ich als Unternehmer und wir als Gesellschaft oder als Business Community auch dafür sorgen, dass wir halt attraktive Arbeit auch erschaffen. Und warum sind viele Menschen frustriert in ihrem Job? Weil sie ehrlicherweise Sachen machen, die häufig ein Computer besser kann. Warum muss ich einen Antrag von A nach B schieben? Warum gibt's irgendwelche Faxstrecken und dann werden Dinge eingescannt und es ist 21. Jahrhundert. Es ist 2021. Und da glaube ich, und das sage ich auch dieses Wort Arbeit ist Menschen, das sage ich auch vom Team. Und immer, wenn wir Dinge erkennen irgendwo, wo es irgendwie hapert oder wo auch ein schlechtes Gefühl ist, wo jemand sagt, boah, das fühlt sich echt nicht gut. Verändern wir es. Weil das ist, glaube ich, einfach auch mit demografischem Wandel, mit den ganzen großen Trends, wir wollen jetzt gar nicht die
Weltentwicklung.
Also wir kommen jetzt gleich in Wunschstiege als Gesellschaft in Deutschland, ne? Da will ich gar nicht jetzt abdriften. Aber das ist sehr wichtig, darauf zu gucken.
Ja. Und vor allen Dingen dann auch zu fragen, wie kann denn der Trend langfristig weitergehen? Du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Einmal natürlich das, wie will ich arbeiten? Welche Aufgaben muss ich überhaupt noch machen? Und andersrum natürlich aber auch das, wie könnte es denn andersrum aussehen? Also wie könnte es denn sein? Ne, muss es in der Form des Selbstständigen sein? Ganz simples Beispiel, ich war im Energiehandel und in den Stadtteilkonzepten, die ich gemacht habe, habe ich gerne gemacht, habe ich wirklich Spaß dran gehabt, ne? Die Planung mit den Ingenieuren, es waren nicht nur Stadtteilkonzepte, sondern auch so einzelne Kundenprojekte, aber diese ganze Planung, das lag mir, das war fachlich vollkommen in Ordnung. Was mir nicht lag, war das Arbeiten drumherum. Die Art und Weise, wie mein Tag mir vorgegeben war, weil ich eben sehr freiheitsliebend bin. Andersrum gibt es aber eben auch Persönlichkeitstypen, die vor allen Dingen Wert auf Sicherheit und auf Struktur und auf wiederkehrende Zeitabläufe legen. Und so jemand ist als Selbstständiger vielleicht permanent unter Dauerstress, weil es eben so viele unvorhergesehene Sachen gibt. Weil das eben nicht unbedingt ja immer planbar ist, was in einer Selbstständigkeit so passiert. Und dann muss man eben reagieren und vielleicht nochmal einen Plan umwerfen. Da ist einfach nicht jeder Persönlichkeitstyp für geeignet. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir an Therapeuten und Anbietern in der Pferdebranche haben, die nehmen ja immer als Grundlage der Entscheidung, ob sie selbstständig sein wollen oder nicht, ihre fachliche Kompetenz. Also ich habe Ahnung davon oder ich will mich da weiterbilden oder ich will was mit Pferden machen, weil ich die Pferde liebe und weil ich helfen möchte oder ich glaube, da gibt es einen Bedarf, weil das wird noch nicht bedient. Aber seltenst wird sich gefragt, bin ich als Person überhaupt dazu geeignet, eine solche Selbstständigkeit, ein solches Business zu führen? Oder müsste ich mir noch 5 Arme und 3 Beine wachsen lassen, um da überhaupt annähernd in die Richtung zu kommen? Und dann kommen wir nämlich dahin, warum sind denn so viele Selbstständige, Entschuldigung, wenn sich jetzt irgendjemand ertappt fühlt, aber warum sind so viele nicht erfolgreich? Warum kriegen sie es nicht hin, aus ihrem Hamsterrad rauszukommen? Warum kriegen sie es nicht hin, am Markt zu sein und wirklich präsent zu sein und Entwicklung mitzuziehen, ne? Auch nicht nur einfach mitzulaufen, sondern mitzuziehen, weil das vielleicht einfach nicht in der Natur ist. Und dann so ehrlich sein zu sagen, okay, vielleicht bin ich nicht der Typ Selbstständiger, könnte vielen Leuten, glaube ich, sehr viel Elend ersparen.
Falls unter euch Zuhörern jemand dabei ist, der das unternehmerische Gen hat, aber sagt, ich möchte nicht selbstständig sein, schreibt mir gerne auf Instagram. Wir haben sehr viele schöne Jobs, besuchen Leute, die Verantwortung übernehmen und wir bieten gleichzeitig Sicherheit und die Unternehmenskultur.
Genau. Man darf ja nicht vergessen, nur weil man als Selbstständiger nicht erfolgreich ist auf dem Papier, heißt man ja nicht, dass man nicht sehr gute Leistung bringt. Es ist ja kein Marker dafür, dass ich ein schlechter Mensch, um Gottes Willen, oder ein fachlich schlechter Anbieter bin. Manchmal kann man eben diese Business-Themen einfach nicht abbilden und das ist vollkommen in Ordnung. Dann wäre aber meine nächste Frage, was hältst du denn von Entwicklungen zu größeren Unternehmen, die die Dienstleistung der Solo-Selbstständigen anbieten? Also so Zukunftsmusik im Sinne von, es gibt eine große Firma mit vielleicht 15 angestellten Hufschmieden, die ein Areal bedienen oder eben auch mit Physiotherapeuten. Ich meine, es gibt mittlerweile verschiedene Franchise-Modelle und sowas, aber glaubst du, dass das eine Form sein könnte, wo man sagt, man hat so solo-selbstständig Ausführende angestellt? Widerspricht natürlich allem, was gerade in der Pferdebranche passiert, aber mal so als...
Also kann ich mir vorstellen, ich bin jetzt in diesem Modell ehrlicherweise nicht so bewandert, kann jetzt keine super qualifizierte Aussage dazu abgeben. Kann sicherlich ein Modell sein. Ich glaube, es kommt darauf an, dass halt auch wirklich ein Mehrwert dadurch erschaffen wird. Also warum soll ich da drin sein und das nicht selber machen? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Mhm. Jetzt so aus dem Stand heraus kann ich da keine qualifizierte Aussage treffen, weil ich das Modell erst genauer anschauen müsste.
Ja, das ist nur mal, so habe ich auch mal einfach aufgeworfen, gibt es, glaube ich, so noch nicht. Gerade mit dem Gedanken, ich hatte mit der Veronika von Kein Kompetenz Pferd auch mal gesprochen und hatte auch mal gesagt, es ist ja auch so, dass gerade so Tierarztpraxen ja auch aufgekauft werden von größeren Gesellschaften und das irgendwie vereinheitlicht wird. Da gibt es ja durchaus Entwicklungen weg von dem Landtierarzt, der alleine mit dem Auto unterwegs ist und alles bedient.
Total. Total.
Aber auch eine Arbeitgebermarke.
Gibt aber dann auch wieder eine Chance, weil wenn alles in eine Richtung rennt, ist es meistens schlau, wenn ein paar auch in die andere Richtung laufen, weil dann kommt die Richtung kommt meistens auch irgendwann wieder.
Also vielleicht gleiche Richtung mit anderer Ausprägung.
Ja, also nicht blind, aber zum Beispiel, wenn es heißt, alle Landtierärzte werden aufgekauft und alles unter 3-4 Marken, glaube ich, ist dann eine Opportunität zu sagen, okay, ich bin aber der individuelle Dr. Müller aus XY, ich biete euch den individualisierten, handgemachten, persönlichen.
Genau. Wie habt ihr das, wo du gerade sagst, Mensch, wer möchte, kann sich gerne mal bei dir melden. Bei WeHorse sind Stellen vakant. Wie arbeitet ihr denn? Also wie, du sagst, du bist der Happiness Manager. Was macht denn das Arbeiten bei euch? Vielleicht kommen wir mal in die Richtung. Was macht denn das Arbeiten bei euch denn so besonders?
Ich glaube, jeder, der bei uns ist, hat ab Tag 1 einen direkten Einfluss auf das, was in der Firma passiert. Wir holen Menschen zu uns, damit wir deren Meinung hören. Also wir wollen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die richtig Lust haben darauf. Also dieses Feuer ist wichtig. Und wir arbeiten in einer Kultur, die weniger auf Kontrolle setzt, sondern mehr auf Kontext. Das heißt, in einer kreativen Branche, in der wir sind, Online-Kurse, Bewegtbild, da ist es ganz, ganz wichtig. Und Softwareentwicklung ist auch, und Marketing ist auch ein Kreativjob. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass nicht einer von oben sagt, übrigens, so habt ihr es zu machen, bitte alle umsetzen, sondern dass wir gemeinsam als Team das entwickeln. Wir arbeiten auf einer Arbeitsmethode, die nennt sich Scrum. Das heißt, sogenannte Sprint-Teams. Wir haben 3 Sprint-Teams zurzeit. Und je mehr Leute werden, desto mehr Sprint-Teams werden das. Ein Team besteht aus 7 bis 9 Leuten maximal. Die können auch cross-funktional sein. Da könnte theoretisch auch ein Softwareentwickler, ein Pferdeexperte und Marketing-Experte drin sein. Derzeit ist es noch ein bisschen aufgeteilter. Und dadurch hat jeder einen ganz großen Freiraum, Dinge auch selber mitzubestimmen. Und wir leben auch in einer, wir nennen es Work from Anywhere-Welt. Das heißt, die Leute können eigentlich völlig dezentral arbeiten. Wir haben ein Büro, da ist auch für jeden ein Schreibtisch, jeder kann auch kommen. Aber wenn jemand sagt, ich fahre jetzt mal eine Woche nach Berlin und arbeite von da, das ist überhaupt kein Problem. Da muss auch keiner jetzt zu mir kommen und sagen, übrigens, hier ist das Antragsformular, darf ich?
Ja.
Völlig frei. Wir haben Vertrauensarbeitszeit. Und wir geben das Vertrauen auch direkt in die Hände der Mitarbeiter und merken auch, dass wir da sehr gute Erfolge mit erzielen. Und ich glaube, dass das auch, und das habe ich jetzt alles mir nicht selber ausgedacht, sondern man muss nur schauen, wie viele Silicon Valley Firmen arbeiten, der großen, ganz großen innovativen Firmen arbeiten, die häufig sowas implementiert haben. Wir haben das Spotify-Modell, wir haben es relativ analog an Spotify angelehnt bei uns und damit fahren wir wirklich sehr, sehr gut. Beispielsweise, was ist ein Ausdruck davon? Ab Tag 1 kann man eigentlich fast alle Unternehmenszahlen sehen. Also es ist komplett transparent. Hatten wir letztens, wir hatten einen neuen Softwareentwickler gerade zugekommen, Backend-Entwickler, bin ich auch ein super Typ. Und der hat an einem Montag angefangen und montags gehen wir immer gemeinsam durch die Zahlen durch als Team der letzten Woche. Und er hat mich danach angeschrieben auf Slack. Er hat noch nie erlebt.
Ja.
Ach, alles da, was wir da Fehler machen würden.
Ja, ja. Ist das wirklich, soll das so sein? Oder war ich jetzt da aus Versehen dabei?
Ist das irgendwie fake oder? Ja, das ist so.
Ja.
Das ist auch wichtig. Transparenz. Transparenz schafft Kontext.
Ja. Aber das ist vor allen Dingen auch, warum wirkt das so wow? Weil es unüblich ist. Weil eben gerade die deutsche Wirtschaft da noch weit, weit weg von ist. Wir haben ein paar junge Firmen, ne? Wir haben ein paar Spitzenreiter, Vorreiter, die agiler arbeiten. Aber es ist halt bei weitem noch nicht der Status quo überall. Und es ist bei weitem noch nicht das Normale, so zu arbeiten und so transparent zu sein. Das ist aber eine sehr schöne Analogie, auch für jeden selbstständigen Dienstleister in der Pferdebranche. Nur weil etwas jetzt gerade nicht normal ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Sowas wie biete ich meine Dienstleistung an? Muss ich eine Stunde gegen Betrag X verkaufen oder kann ich andere Modelle finden? Das spiegelt sich ja da bei euch als also so wie ihr als Arbeitgebermarke unterwegs seid, das gleiche Prinzip kann man ja eben auch auf den Dienstleistungsbereich übertragen. Nur weil ein Angebot jetzt noch nicht besteht oder weil die Art und Weise, so und so zu arbeiten, noch nicht in aller Munde ist und von jedem gemacht wird, heißt es eben nicht, dass es falsch ist. Das vielleicht nochmal als Appell an jeden Zuhörer, jede Zuhörerin hier, traut euch, eure Ideen umzusetzen, traut euch, was draus zu machen, auch wenn es noch nicht der Norm entspricht. Ich sehe das bei meinen Kunden, die mit mir wirklich ein Coaching anfangen, die sind schon so weit und so bereit zu sagen, ja, ich verändere jetzt die Art und Weise, wie ich arbeite. Und ich glaube, da kann jeder ein bisschen in sich gehen und mal überlegen, kann ich denn große Sprünge und große Veränderungen erwarten, wenn ich nicht bereit bin, die selbst zu tragen?
Hundertprozentig. Kann ich nur unterschreiben.
Schön. Ich glaube, spätestens jetzt ist das Schlusswort. Wenn du noch was ergänzen möchtest, dann jetzt.
Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Gina.
Schön.
Stunden voll gekriegt, wie ist es?
Auf jeden Fall. Vielleicht wiederholen wir das nochmal. Ihr könnt ja gerne mal, ihr Zuhörerinnen, Zuhörer, ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr die Folge so genossen habt, ob ihr noch Fragen habt, was euch noch interessieren würde, vielleicht auch so ein bisschen von hinter den Kulissen. Sagt gerne Bescheid, gebt uns gerne ein Feedback und dann hoffe ich, dass wir das nochmal wiederholen.
Ja, und ich bin ja immer großer Freund des Meinungsaustauschs, also falls ihr Dinge auch anders seht,
ja,
der Pröber liegt da aber mal völlig falsch. Finde ich großartig, da in die Diskussion einzusteigen. Schreibt mir da gerne auf Instagram, @ChristianPröber, da findet ihr mich. Da steige ich auch gerne, oder auf LinkedIn zum Beispiel, auch in den Meinungsaustausch ein. Da freue ich mich drauf.
Super. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.